NDR Info. Das Forum.
Man kann beispielsweise sagen, dass gerade die Anti-Atomkraft-Bewegung jetzt mit dem Atomausstieg in das Zentrum der Politik vorgedrungen ist,
sagt der Soziologe Ulrich Beck. Und ihn wundert das weniger als manchen anderen. Beck hat, schon genau vor einem Vierteljahrhundert, ein Buch geschrieben, dessen Titel heute fast noch aktueller wirkt als damals: Risikogesellschaft. In diesem Jahr, nach Fukushima, wurde Beck von der Kanzlerin in die Ethikkommission für den Umbau der Energieversorgung berufen. In dieser Sendung wird er beschreiben, wie er den Umgang mit technologischen Risiken wahrnimmt, von Tschernobyl bis Fukushima. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem stellen wir ein Buch vor, bei dem viele, die in den 50er Jahren geboren wurden, sagen werden: kommt mir bekannt vor. Darin geht es um das Aufwachsen mit Vätern, die durch den Krieg traumatisiert waren, um Väter, die wenig sprachen und die auf die kindliche Lebensfreude oft ziemlich gereizt reagierten. Und wir beschreiben eines der größten Dramen des Zweiten Weltkriegs, die Belagerung Leningrads, die vor 70 Jahren begann. Der einzige Lichtblick: mitten in der ausgehungerten Stadt komponierte Dmitri Schostakowitsch seine 7. Sinfonie. Wie haben Krieg, Vertreibung und Gefangenschaft in Deutschland nachgewirkt? Das ist das Thema der Kölner Journalistin Sabine Bode. Und sie hat dabei einen interessanten Blickwinkel. Sie schaut nicht nur auf die Betroffenen selbst, die Soldaten der Wehrmacht, die oft seelisch gebrochen nach Hause kamen, sondern auch auf ihre Kinder. Denn auch die Kinder sind indirekt von den Traumata der Väter betroffen. Sie haben oft Väter erlebt, die innerlich verhärtet und emotional gelähmt waren. Kriegskinder hieß ein früheres Buch von Sabine Bode, in dem es um diejenigen ging, die im Krieg noch Kinder waren. Jetzt, in ihrem neuen Buch, schaut sie auf diejenigen, die nach dem Krieg in den 50er Jahren geboren wurden. Martina Bittermann hat das Buch Nachkriegskinder gelesen.
Als die kleine Jane gerade 18 war.
Die 50er Jahre. Aufbruch. Bescheidener Wohlstand. Die Mädchen tragen Petticoat und bunte Kleider. Zwischen den Ruinen der ausgebombten Häuser beginnt ein neues Leben. Der Krieg ist vorbei. Scheinbar. Denn die Männer, die an der Front gekämpft hatten, die an Deportationen beteiligt und Jahre in Gefangenschaft waren, sind gezeichnet von ihren Erlebnissen. Viele haben körperlich Schaden genommen, tragen Arm- oder Beinprothesen. Andere, so Sabine Bode, haben die Kriegserlebnisse in sich eingeschlossen und sind verstummt.
Das Problem ist, dass diese Väter, wenn sie denn wirklich sehr belastet waren durch diese Zeit, dass sie als Väter ausgesprochen schwierig waren. Also entweder sie waren diese stummen, in sich zurückgezogenen Väter, an die man überhaupt nicht rankam, oder es waren die cholerischen Väter. Diese beiden Varianten sind auch mir persönlich am meisten in Erinnerung: stumm und ein bisschen wehleidig oder aggressiv und cholerisch. Im Rückblick ist natürlich völlig klar, diese Väter waren eben überwiegend verstört. Wir haben natürlich als Jugendliche gedacht, so sind Männer, wenn sie erwachsen sind. Ist natürlich schlecht, nicht? So ein Männervorbild zu haben.
Was ich noch aus meiner Kindheit erinnere: nachts hörte ich Vater oft, offensichtlich im Traum, laut schreien. Das Schlafzimmer der Eltern war nicht schalldicht. Mutter sagte dazu: dein Vater träumt schlecht, das ist der Krieg. Später habe ich ihn danach gefragt, stieß aber auf das übliche Verschweigen, das fast alle in meiner Generation erlebten.
Simon Carsten, Jahrgang 1954, ist eines der Nachkriegskinder, das im Buch von Sabine Bode zu Wort kommt. Wie er haben sich viele der heute zwischen 50- und 60-Jährigen mit dem Krieg, dem Holocaust und der Vertreibung beschäftigt und haben so zur Aufarbeitung beigetragen. Zur offiziellen Aufarbeitung. Aber der Blick auf das eigene Familienleben bleibt schmerzhaft. Zahlreiche Nachkriegskinder leiden noch heute unter dem Erziehungsstil der 50er Jahre. Ein Stil, den ihre traumatisierten Soldatenväter geprägt haben. Männer, die mit sich nicht im Reinen waren und deshalb auch keine Empathie für ihre Kinder empfinden konnten. Sabine Bode spricht von Abwertungspädagogik.
Das heißt, Kinder machen nie was richtig. Kinder sind ständig einem Regelwerk ausgesetzt von Vorschriften. Sitz gerade, Wie sehen deine Fingernägel aus? Reiß dich mal endlich zusammen. Sei nicht so vorlaut, sei nicht so neugierig und, und. Das ist natürlich kein normales, also es ist erstmal kein gutes Erziehungsverhalten und es ist auch, wenn man im Nachhinein drauf guckt, überhaupt kein normales Verhalten, sondern so reagieren Menschen, deren Nerven blank sind und die es nicht aushalten, dass Kinder einfach unbeschwert sind und gute Laune haben. Menschen, die diese Zeit nicht verarbeitet haben, die sind nicht entspannt und dann sind Kinder leider Gottes eben diejenigen, die sie permanent stören.
Verstörte Väter bringen irritierte Kinder hervor. Denn die Kinder ahnen von klein auf, dass es Themen gibt, an die man tunlichst nicht rühren darf. Fast jede Familie hat ihr Familiengeheimnis. Was in allen biografischen Geschichten, die Sabine Bode gesammelt hat, deutlich wird: kaum eines der Nachkriegskinder hatte in seinem Vater ein Vorbild. Wie viele Kriegsteilnehmer, so fragt Sabine Bode, konnten ihren Kindern die notwendigen Grundlagen vermitteln, damit diese später im Leben ihren Platz finden?
Das eine, das habe ich schon erwähnt, das ist einfach diese irritierte Wahrnehmung, die beeinträchtigt ja auch die Menschenkenntnis. Ja? Die beeinträchtigt dann vielleicht die Partnerwahl. Ja, die macht es nicht gerade leicht, seinen Platz im Leben zu finden. Vielleicht noch beruflich. Also die Nachkriegskinder, also so sie bis Mitte der 50er Jahre geboren sind, hatten ja enorm gute Berufschancen. Wie später nie wieder eine Generation. Das hat vieles ausgeglichen. Aber die wirkliche Orientierung, seinen Platz im Leben zu finden, der kommt ja von den Vätern traditionell. Nach dem traditionellen Rollenbild sind es die Väter, die das ihren Kindern vermitteln, wie man das angeht, wie findet man seinen Platz im Leben. Und diese Orientierung, glaube ich, haben sich viele Nachkriegskinder erst mühsam über Jahrzehnte erwerben müssen. Und solche Menschen sind natürlich nicht besonders fit darin, anderen Orientierung zu geben.
Sabine Bode ist keine Wissenschaftlerin. Ihre Grundlage sind Gespräche mit Betroffenen, Fallbeispiele. Sie mögen nicht repräsentativ sein, aber sie vermitteln anschaulich die Stimmung in den Familien der Nachkriegszeit. Mit original wiedergegebenen Interviews schafft Sabine Bode Emotionalität und eine vermeintliche Nähe. Eine Methode, die man aus amerikanischen Psychobüchern kennt. Das muss man mögen. Trotzdem liefern ihre populär geschriebenen Bücher, die leicht lesbar in kurze Kapitel gegliedert sind, einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung deutscher Familiengeschichten.
Mir geht es darum, dazu zu ermuntern, doch noch möglichst viel über die eigene Familiengeschichte zu erfahren. Das ist manchmal eben, selbst wenn die Protagonisten tot sind, sogar besser rauszukriegen als vorher. Weil ich glaube, dass es nicht so leicht ist, älter zu werden, wenn solche Familiengeheimnisse immer wieder ihre Irritationen absondern. Ja? Und ich glaube, man kann heute noch ganz viel klären. Und ich glaube, man kann tatsächlich mit so einer solchen Vergangenheit der Eltern auch ins Reine kommen.
Das hat auch die 1956 geborene Journalistin Ute Scheub versucht. Die Aufarbeitung ihrer Geschichte war schmerzhaft. Denn ihr Vater war ein bekennender Nazi, der sich 1969 auf dem Kirchentag in Stuttgart öffentlich das Leben nahm. In seinen letzten Worten grüßte er seine Kameraden von der SS. Ihr ganzes Leben hatte Ute Scheub das Gefühl, das gut machen zu müssen, was ihr Vater als Nazi Schlimmes getan hatte.
Irgendwann habe ich meinem toten Vater einen Schuldbrief geschrieben und ihn im Beisein meines ältesten Bruders in seinem Grab in Tübingen verbuddelt. Ich schrieb ihm, dass wir dringend innerfamiliäre Entschuldungsverhandlungen gebraucht hätten, dass ich nicht mehr bereit sei, seine Schuld zu tragen. Verantwortung für dieses Land ja, aber keine Schuld. Dass die Leichen in seinem Keller nicht meine Leichen seien, sondern einzig und allein seine. Lies das gefälligst, rief ich, als der Brief endlich vergraben war. Und mein Bruder lachte, befreiend.
Nachkriegskinder, die 1950er-Jahrgänge und ihre Soldatenväter, so der Titel des Buches von Sabine Bode. Erschienen ist es im Verlag Klett-Cotta. Martina Bittermann hat mit der Autorin gesprochen. Wir gehen historisch einen Schritt zurück in den Krieg selbst nach Leningrad. Im Juni 1941 hatte Hitlers Wehrmacht die Sowjetunion angegriffen. Die schnellen Siege im Westen waren da schon vorbei. Hitler auf den Champs-Élysées, welch ein Bild. Jetzt glaubte er, auch Russland innerhalb weniger Monate militärisch niederwerfen zu können. Entsprechend war dies von Beginn an ein Angriff auf breiter Front. Im Süden Richtung Schwarzes Meer, in der Mitte Richtung Moskau und im Norden war Leningrad das Ziel, das frühere und auch heutige St. Petersburg. Aber der Vormarsch, wir wissen es, kam nicht so voran, wie die deutsche Führung sich das vorgestellt hatte. So wurde auch Leningrad niemals erobert. Dennoch spielte sich dort eines der furchtbarsten Dramen des ganzen Weltkriegs ab. Es begann, als die deutschen Truppen vor 70 Jahren diese Stadt erreicht hatten und sie fast völlig vom Rest des Landes abschnitten. Bernd Großheim beschreibt, wie es zur Blockade Leningrads kam und was das für die Menschen in der belagerten Stadt bedeutete.
Sommer 1941. Das Unternehmen Barbarossa, der deutsche Angriff auf die Sowjetunion, läuft auf vollen Touren. Die deutsche Wehrmacht rückt vor. General Franz Halder, Chef des Generalstabes des Heeres, schreibt in sein Kriegstagebuch.
Feststehender Beschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad im Erdboden gleich zu machen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten. Die Städte sollen durch die Luftwaffe vernichtet werden.
Leningrad, ein Eckpfeiler der Sowjets an der Nordfront, ist nun von allen Seiten eingeschlossen. Deutsche Kampfflugzeuge greifen die bolschewistischen Stellungen an.
Am 8. September 1941 nimmt die Wehrmacht die Festung Schlüsselburg östlich von Leningrad ein. Von Norden her kommt der Verbündete, die finnische Armee. Die von Zar Peter dem Großen gegründete Metropole ist eingeschlossen. Die Blockade beginnt. Von nun an bestimmen fast 900 Tage lang Hunger, Krankheit, Kälte, Artilleriebeschuss und Luftangriffe das Leben der Menschen in der Stadt. Wie kommt es aber dazu, dass die deutschen Truppen die Stadt Leningrad aushungern wollen? Warum erobern sie sie nicht? Der Historiker Jürgen Kilian spricht von einem Konflikt zwischen der NS-Führung und dem Militär.
Hitler, der von vornherein das Ziel verfolgt, Leningrad zu vernichten, zu entvölkern und damit diesen Hort des Bolschewismus, wie er das eben nennt, zu beseitigen. Die Heeresführung, die geht vor allem operativ vor und versucht, diesen Blitzkrieg im Osten doch noch zu Ende zu führen. Und jetzt versucht man im September Vorbereitungen zu treffen für eine Operation gegen Moskau. Also zieht man aus dem Norden Kräfte ab und ist dann letzten Endes zu schwach, um die Stadt einzunehmen.
Leningrad wird bombardiert und mit Artillerie beschossen. In offiziellen sowjetischen Berichten ist von den Erfolgen der Roten Armee zu hören. Doch die Bürger lernen schnell, was hinter den Meldungen steckt. Die britische Journalistin Anna Reid schreibt in ihrem Buch Blockada, in dem sie sich auf Tagebuchaufzeichnungen und Geheimdienstdokumente stützt.
Unsere siegen, aber die Deutschen rücken vor, flüsterten sie einander zu. Formulierungen wie hartnäckige, erbitterte oder schwere Kämpfe deuteten auf die zunehmende Bedrohlichkeit der Lage hin. Die Rote Armee ist unfähig, die deutsche Initiative an irgendeiner Verteidigungslinie zu stoppen.
Die sowjetischen Soldaten sind schlecht ausgerüstet und ausgebildet. Die eilig aufgestellten Arbeiterbataillone werden unerfahren in die Schlacht gegen die moderne deutsche Wehrmacht geschickt. Armeeführung und Regierung in Moskau haben es außerdem versäumt, Leningrad weitestgehend zu evakuieren, bevor sich der deutsche Belagerungsring schloss. Einer der schlimmsten Fehler des Sowjetregimes zu Kriegszeiten. Und die Führung der deutschen Wehrmacht stellt sich die Frage, wie sie weiter vorgehen soll. Die Strategie, für die sie sich entscheidet, mündet in eines der größten deutschen Kriegsverbrechen.
Was ist, wenn diese Stadt nun kapituliert? Was machen wir dann mit dieser Stadt? Und hier wird doch so ein gewisser Konsens sehr schnell hergestellt, auffällig schnell, dass man sich entscheidet, selbst wenn diese Stadt jetzt kapituliert, wir blockieren die trotzdem. Auf Bevölkerung, also auf Zivilisten, die versuchen hier aus der Stadt herauszukommen, schießen wir. Wir lassen hier niemanden heraus, wir lassen keine Lebensmittel hinein. Diese Stadt soll verhungern. Und das ist das Verbrecherische an dieser Belagerung Leningrads.
Die Stadt ist eingekesselt. 2,5 Millionen Menschen in Leningrad selbst und etwa 350.000 in der Umgebung sind von der Außenwelt abgeschnitten. Zunächst ist die Blockade komplett. Im Dezember schafft es die Rote Armee immerhin, einen Zugang über den gefrorenen Ladogasee freizuhalten. Ein Nadelöhr, das sich in der Folge aber als zu eng erweist. Auch wenn im Winter die Lastwagen Tag und Nacht durchfahren, die Leningrader können nur äußerst notdürftig versorgt werden. Valentina Werner, eine in Leningrad der 70er Jahre geborene Russin, erzählt von ihrem Großvater. Er war einer der Fahrer, die Lebensmittel über den Ladogasee brachten.
Mein Großvater hat mir auch eine Beule gezeigt, oben an der Stirn. Natürlich musste er fast 24 Stunden fahren, um eben die Zeit auszunutzen, dass das Eis noch fest war. Und um nicht einzuschlafen, hat er so einen Topf aufgehängt. Und immer wieder hat er einen Schlag bekommen auf seine Stirn, um nicht einzuschlafen.
Nicht nur die ständige Übermüdung ist eine Gefahr. Die deutsche Artillerie beschießt die sogenannte Straße des Lebens, kann aber den steten Strom der Lastwagen im Winter und der Lastkähne im Sommer nicht stoppen. In Leningrad zerstören deutsche Luftwaffe und Artillerie dagegen systematisch und gründlich Fabriken und Lebensmittellager mit Getreide, Mehl und Zucker. Offiziell heißt es zwar von den Sowjets, die Stadt könne noch Monate versorgt werden, doch die Wahrheit sieht anders aus. Die Lebensmittel werden immer knapper, sagt der Historiker Jürgen Kilian.
Die Brotration, die sinkt dann auf ein sehr niedriges Maß, also für Arbeiter 250 Gramm am Tag. Das reicht eigentlich nicht mehr zum Überleben.
Die Brotknappheit, ein Trauma mit Nachwirkungen. Selbst als die Sowjetunion in den letzten Zügen liegt, in den 80er Jahren, herrschen in der Familie von Valentina Werner eiserne Prinzipien, die ihre Mutter in den Zeiten der Blockade verinnerlicht hat.
Was sie auch immer erzählt hatte, dass Brot sehr wichtig sei und deswegen wurde bei uns in der Familie nie Brot weggeschmissen. Also es war irgendwie heilig.
Der Winter kommt 1941 früher und grimmiger als üblich. Die Temperaturen sinken auf 40 Grad unter Null. Das große Hungern beginnt. Die Menschen in Leningrad essen alles, was sie finden können. Tauben, Ratten, Hunde. Drastisch sind die Schilderungen in den Tagebüchern, aus denen die britische Autorin Anna Reid zitiert.
Nachts friert man unablässig. Die herausragenden Knochen schmerzen. Man wird von Hunger gequält, schluckt krampfhaft seinen eigenen Speichel. Bevor man sich im Bett umdreht, braucht man lange, um die Kräfte zu sammeln.
Aus Verzweiflung kratzen die Leningrader Tapetenkleister von den Wänden, um ihn zu essen. Der Hunger treibt die Menschen sogar so weit, dass sie vor Kannibalismus nicht zurückschrecken. Im Januar, Februar und März 1942 verhungern monatlich mindestens 100.000 Leningrader. Nicht nur die Zivilisten hungern, auch die Soldaten der Roten Armee werden kaum versorgt. Ein eingekesselter Rotarmist schreibt in sein Tagebuch.
Das Hauptproblem war der Hunger. Wohin du auch gingst, was du auch tatst, der Gedanke an Essen verließ dich nie. Man muss essen, was man findet. Baumrinde, Gras, Blätter, Zaumzeug. Einmal hat jemand in der Asche einer Hütte eine alte Kartoffel entdeckt. Wir zerschnitten sie und jeder erhielt ein winziges Stück. Welch ein Festmahl. Manche Männer leckten an ihrem Stück, andere rochen daran. Der Duft erinnerte mich an zu Hause.
Nicht wenige Soldaten treibt der Hunger zu Bluttaten. Essensträger werden von den eigenen Leuten ermordet. Die Soldaten verstecken die Leichen im Schnee, essen die Vorräte und kehren später zu den Toten zurück, um Stücke Menschenfleisch abzuschneiden und diese ebenfalls zu verzehren. In einem anderen Fall ernähren sich etwa 20 Angehörige des medizinischen Personals eines Lazaretts systematisch von Menschenfleisch. In der offiziellen sowjetischen Geschichtsschreibung spielen diese Dramen keine Rolle, dürfen sie auch nicht, weil sie das Bild der heldenhaften Verteidigung der Stadt beschmutzen würden. Leningrad erhält sogar den Beinamen Gorod-Geroj, Heldenstadt, sagt Historiker Jürgen Kilian.
Die sowjetische Historiografie, muss man sie ja nennen, neigt sehr stark dazu, also gerade noch unter Stalin, das Ganze zu überhöhen, zu mythologisieren. Also der heldenhafte Widerstand der Stadt gegen die faschistischen Angreifer. Und da ist natürlich wenig Platz für Elend, Hunger und Not. Da wird die Verteidigung einfach zu einer kollektiven Heldentat hochstilisiert.
Das geht so weit, dass man auch den Medien vorschreibt, wie sie zu berichten haben. Die sowjetische Schriftstellerin Olga Bergolz, die beim Leningrader Radio arbeitet, schreibt in ihr Tagebuch.
Nach Gesprächen mit Moskauer Freunden ist mir klar geworden, dass sie dort nichts über Leningrad wissen. So war nicht bekannt, dass wir gehungert haben und viele verhungert sind. Ich durfte im Radio nichts klarstellen, denn man sagte mir, sie können über alles reden, nur nicht über die Hungeropfer.
Trotz aller Widrigkeiten versuchen viele Leningrader, ihr normales Leben so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Da ist der Medizinprofessor, der weiter Vorlesungen hält und Prüfungen abnimmt, obwohl seine Studenten halb verhungert vor ihm stehen. Und da ist der Komponist Dmitri Schostakowitsch, der weiter in Leningrad arbeitet und seine 7. Sinfonie schreibt, die er dem Kampf gegen den Faschismus, dem Sieg gegen den Feind und seiner Heimatstadt Leningrad widmet.
Наша борьба с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение.
Die sowjetischen Behörden erkennen den Propagandawert der Leningrader Sinfonie. Im August wird die Sinfonie zum ersten Mal im noch immer belagerten Leningrad aufgeführt. Eine Besucherin des Konzerts schreibt in ihr Tagebuch.
Während des Finales standen alle auf. Es war unmöglich, im Sitzen zuzuhören. Die Deutschen, die hörten, wie die Musik aus Lautsprechern über das Niemandsland hinwegdröhnte, haben in diesem Moment begriffen, dass der Krieg im Osten nie siegreich für sie enden wird. Leningrad war unbesiegbar, genau wie Mutter Russland.
Und tatsächlich kommt überall an der Ostfront der deutsche Vormarsch zum Erliegen. Am 18. Januar 1943 erobert die Rote Armee Schlüsselburg zurück. Die zerstörte Bahnstrecke nach Leningrad kann wieder aufgebaut werden. Im Laufe des Jahres 1943 wird die deutsche Wehrmacht in der UdSSR auf breiter Front zurückgeschlagen. Im September, als die Wehrmacht bereits in der Mitte und im Süden des Landes zurückgewichen ist, befürworten die deutschen Generäle auch den Rückzug von Leningrad. Am 27. Januar 1944 endet die Blockade der Stadt. Fast 900 Tage hat das Leiden gedauert. Nahezu 1 Million Leningrader sind tot.
Die Blockade Leningrads, die vor 70 Jahren im September 1941 begann, das war ein Rückblick von Bernd Großheim. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Risikogesellschaft. Diesen Buchtitel kennt fast jeder. Im September 1986, vor 25 Jahren also, erschien dieses Buch des Soziologen Ulrich Beck. Damals wirkte es wie der wissenschaftliche Kommentar zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Für Beck selbst wurde die Risikogesellschaft eine Art Klassiker zu Lebzeiten. Das Buch wurde in über 20 Sprachen übersetzt. An der Universität München, wo Beck einen Lehrstuhl für Soziologie hatte, ist er inzwischen emeritiert, aber er lehrt weiter an den ersten akademischen Adressen, an der London School of Economics und in Harvard. In diesem Jahr, im Jahr von Fukushima, hat Becks Thema, die Risikosoziologie, wieder traurige Konjunktur erreicht. Wieder sind Techniker mit dem Geigerzähler unterwegs, wieder versuchen Politiker mehr schlecht als recht auf die neue Lage zu reagieren und wieder ist der Rat von Experten wie Ulrich Beck gefragt. Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb haben mit dem Soziologen darüber gesprochen, wie sich der Blick auf dieses Thema in den letzten 25 Jahren verändert hat.
Ausgestorbene Dörfer, zugedeckte Brunnen. Kein Mensch auf den Höfen, kein Vieh auf der Weide.
Obwohl wir über keine genauen Informationen verfügen, ist die Lage bei uns unter Kontrolle.
Am 26. April 1986 explodiert das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl. Zur gleichen Zeit sitzt der junge Bamberger Soziologieprofessor Ulrich Beck an den Endarbeiten zu seinem Buch Risikogesellschaft. Der Super-GAU wirkt wie die Bestätigung der Thesen, die Beck in seinem Manuskript vertritt. Mit ihrem rasanten technischen Fortschritt produzieren moderne Industriegesellschaften Gefahren, die ihre eigene Existenz bedrohen, argumentiert der Sozialwissenschaftler. Risiken, die in der Soziologie zu wenig reflektiert worden seien.
Beispielsweise gab es in den 80er Jahren keinen ernstzunehmenden Versuch, die Umweltprobleme in die Soziologie zu integrieren. Aber auch Erfahrungen, die sehr stark die Individualisierung betreffen, waren in der Soziologie nicht wirklich aufgehoben, weil man nach wie vor in Klassenkategorien dachte und ich meinen Studenten, wenn ich über Ungleichheit ein Seminar machte, erst erläutern musste, wie der Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Erfahrung und Klassen ist, weil eben ihre Erfahrung sehr viel stärker individualisiert ist.
Im Mittelpunkt der Risikogesellschaft steht die Individualisierungsthese. Sie besagt, dass Klassenkämpfe in den westlichen Industriegesellschaften an Bedeutung verloren haben. Denn neue Umweltgefahren wie der Klimawandel betreffen alle. Oder wie Beck es formuliert, Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch. Doch auch wirtschaftliche und soziale Risiken wie Arbeitslosigkeit sind kein reines Unterschichtenproblem. Sie ziehen sich quer durch die ganze Gesellschaft. Und die Menschen als Einzelne müssen mit ihnen fertig werden, losgelöst von ihrem sozialen Status.
Mir ging es darum zu zeigen, dass Individualisierung Ungleichheiten radikalisiert. Denken Sie daran, dass heute immer größere Gruppen überhaupt nicht mehr in die Gesellschaft integriert werden können, zum Teil aber auch nicht mehr müssen. Sie sind sozusagen überflüssige Arme, weil sie an den Arbeitsmarkt und in den Arbeitsmarkt nicht mehr integriert werden können. Und das ist eine Art von Ungleichheit, die mit dem Klassenbegriff gar nicht hinreichend erfasst werden kann.
Entscheidet die soziale Herkunft also nicht mehr über Lebenschancen und Arbeitskarrieren? Der 2002 verstorbene französische Soziologe Pierre Bourdieu hielt Beck vor, die Menschen seien nicht individualisiert. Vielmehr hätten sich die Klassengegensätze in den letzten Jahrzehnten noch verschärft. Bourdieu fand, der deutsche Starsoziologe verteidige indirekt den Neoliberalismus. Einem politischen Lager lassen sich die Thesen der Risikogesellschaft freilich nicht eindeutig zuordnen. Und gerade daran könnte es liegen, dass Ulrich Beck immer wieder als Politikberater für unterschiedliche Regierungen gefragt ist.
Bei vielen Menschen in Japan geht die Angst um, Angst vor der atomaren Bedrohung.
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Die Gesellschaft war immer schon weiter als Sie.
25 Jahre nach Tschernobyl scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Ein schweres Erdbeben und ein Tsunami zerstören das japanische Atomkraftwerk Fukushima. Doch diesmal handelt es sich um eine Katastrophe in einem Hochtechnologieland und nicht um das Versagen eines kommunistischen Reaktors. So hatte der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß 1986 die ukrainische Atomanlage bezeichnet und suggeriert, in marktwirtschaftlichen Industriegesellschaften seien solche Unfälle undenkbar.
Man kann jetzt allerdings erkennen, dass am japanischen Fall eine ganze Reihe von grundsätzlichen Mängeln der Kernenergie sichtbar wird, zum Beispiel der enge Schulterschluss zwischen Regierung und Kernenergieindustrie. Aber auch wird hier wieder sichtbar, dass die Kernenergie überhaupt nicht privat versichert ist. Das heißt, auf der einen Seite werden die Gewinne privat eingesteckt, auf der anderen Seite werden die Verluste oder die Gefahren und Risiken sozialisiert.
Abschalten! Abschalten! Abschalten!
Das Festhalten an der Kernenergie wäre in Deutschland wohl vor allem politisch kostspielig geworden. Kurz nach dem GAU von Fukushima hatte Angela Merkel eine Ethikkommission zur Atomkraft einberufen. Mit dabei Ulrich Beck.
Es ging mir darum, Kernargumente, die ich über 25 Jahre erarbeitet hatte, jetzt auf ihre politische Tauglichkeit zu testen.
Beck fordert, dass Atommeiler, wie jedes Auto auch, privat gegen Risiken versichert werden müssen. Angesichts der möglichen Gefahren wäre die Legende der kostengünstigen Kernenergie dann schnell am Ende. Zugleich würden sich durch den Atomausstieg enorme wirtschaftliche Chancen für die erneuerbaren Energien ergeben.
Und dieser Einschätzung ist jedenfalls ein großer Teil der Kommission gefolgt. Und damit war klar, dass man auch jetzt um diese Riskanz, diese besondere neuartige Riskanz des Kernkraftrisikos zu überwinden, den Einstieg in alternative Energiequellen wagen kann.
Im Fall der Kernenergie hat die Politik den Ausstieg beschlossen. Doch in vielen anderen Fragen, etwa ob es erlaubt sein soll, menschliche Embryonen für Forschungszwecke zu züchten, seien Regierungen und Parlamente oft überfordert, beobachtet Beck. Daher wandere politisches Handeln aus staatlichen Institutionen in das Wissenschaftssystem, aber auch in Protestbewegungen aus. Ein Phänomen, das Beck Subpolitik nennt.
Und man kann beispielsweise sagen, dass gerade die Anti-Atomkraft-Bewegung jetzt mit dem Atomausstieg in das Zentrum der Politik vorgedrungen ist. Dass es letzten Endes sich um einen Sieg der zivilgesellschaftlichen Subpolitik handelt, weil damit die Politik sozusagen nach langem Widerstand, nach jahrzehntelangem Widerstand, die Grundargumente dieser Bewegungen übernommen hat und in staatliche Politik umgesetzt hat.
Die hohe Politik ersetzen kann Subpolitik freilich nicht. Allerdings ist Ulrich Beck davon überzeugt, dass die Politiker Bürgerinnen und Bürger stärker an Entscheidungen teilhaben lassen müssen. Dies wünscht sich der Sozialwissenschaftler insbesondere für die krisengeschüttelte Europäische Union. Der 67-Jährige fordert europaweite Volksabstimmungen. Doch nicht nur das.
Man kann das dadurch noch verschärfen, dass man die Spitzenpolitiker, die bisher ja, also die europäischen Spitzenpolitiker, die bisher ja ernannt werden, dann von den Regierungschefs, dass diese Spitzenpolitiker auch tatsächlich von den Bürgern an einem Tag gewählt werden. Alles dieses wären, glaube ich, Anliegen, die den Bürger stärker an Europa heranführen und für Europa begeistern könnten.
Ulrich Beck, Autor des Buches Risikogesellschaft, das im Jahr von Tschernobyl erschien und im Jahr von Fukushima doppelt aktuell wirkt. Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb haben mit dem Soziologen gesprochen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.